Hallo alle zusammen, ich will euch heute und das nächste Mal in einer zweiteiligen Serie was erzählen über Changing Your History, also Geschichte zu verändern. Wir haben als Christen das gigantische, unglaubliche Mandat, das unglaubliche Privileg, dass wir uns nicht nur abfinden müssen mit all dem Schlechten, was in der Welt passiert oder in meinem eigenen Leben oder sonst wie, sondern wir haben von Gott ein Mandat, in dieser Welt was zu verändern. Und zwar nicht nur, wie sowieso alle Menschen, sich einfach durch gute Werke oder sowas oder durch politischen Aktivismus was machen können. Das ist super, ne? Aber das ist nicht das Einzige, was wir zur Verfügung haben. Wir haben nicht nur die rein menschlichen Ressourcen zur Verfügung, sondern wir haben darüber hinaus das unglaubliche Privileg, von dem ich euch diesmal und dem nächsten Mal erzählen möchte, in dieser Welt Geschichte umzuschreiben, Geschichte zu verändern, und zwar durch Fürbitte. Ich will euch anhand von biblischen Beispielen zeigen, wie du durch Gebet und Fasten die Welt verändern kannst, wie du durch Gebet und Fasten die Geschichte verändern kannst. Und das ist natürlich die spannende Frage am Anfang: Was ist die Geschichte überhaupt? Was gibt es überhaupt zu verändern? Und Jesus lädt seine Jünger in Matthäus 24, 32 und die folgenden ein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Zeichen der Zeit erkennen. Er sagt, hey, ihr schaut euch einen Feigenbaum an und dann seht ihr, dass der bald Frucht bringt, und dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Er sagt, hey, genauso solltet ihr fähig sein, wenn du die Zeichen der Zeit erkennst, wenn du siehst, was passiert da draußen, dass du auch beurteilen kannst, was es bedeutet. Nun, ich persönlich habe die Theorie, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber ich persönlich habe die Theorie, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann siehst du, dass wir in einer extremen Zeit leben, in der das Negative und das Positive gleichzeitig rapide zunehmen. Da gibt es unterschiedliche Theorien, was das zu bedeuten hat. Aber wenn ich das Neue Testament aufschlage, wenn ich reinschaue, was Jesus sagt, was er sagt von der Zeit vor seiner Wiederkunft, dann sehe ich, hey, was auf weltweiter Skala passiert, trägt alle Kennzeichen heute, von denen Jesus sagt, dass die Kennzeichen der Zeit sind, die seinem Kommen vorausgehen. Ne? Und egal, ob du jetzt wirklich glaubst, dass wir wirklich in der Zeit leben, wo Jesus bald wiederkommt, ich persönlich glaube das, aber auch wenn du das nicht glaubst, ich will dich durch ein paar Fakten, durch ein paar Daten aus der heutigen Zeit konfrontieren mit der Dunkelheit der Geschichtsepoche, in der wir leben. Wir haben es wirklich mit einer sehr, sehr, sehr dunklen Geschichtsepoche zu tun. Nun, das heißt natürlich nicht, dass wir dann irgendwie alle jetzt depressiv werden sollen, auf das komme ich später zu sprechen, aber erstmal Zeichen der Zeit erkennen. Ich bringe ein paar Sachen jetzt mal an Daten hervor von Schlimmen in der Welt. Nun, du könntest über viele verschiedene schlimme Sachen sprechen. Es passieren schreckliche Sachen. Ich nenne nur mal einen Oberbereich. Und das ist, wir haben weltweit etwa, ja, oder man müsste eigentlich anders anfangen. Wenn du rumfragst und fragen würdest, was ist die Zeit, in der Sklaverei weltweit das größte Problem war oder ist, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, das ist die Antike vielleicht gewesen, da gab es so viele Sklaven. Oder irgendwann im Mittelalter oder so zur Zeit der Kolonialmächte, wo dann Amerika, die ganzen Schwarzen auf den Baumwollplantagen arbeiten mussten. Man hat relativ gut begründete Annahmen, dass die heutige Zeit die Zeit ist, in der es mehr Sklaven gibt als je zuvor. Wir leben in einer überwiegend aufgeklärten, verwestlichten Welt, wo es Internet gibt und Schulbildung und alles Mögliche. Und wir haben konservativen Schätzungen zufolge weltweit 30 Millionen Sklaven. 30 Millionen. Manche sprechen von erheblich mehr, 100 oder 200 Millionen. Aber wenn man erstmal von den 30 Millionen ausgeht, was so die niedrigsten Schätzungen sind, was sind es für Sklaven? Da fallen sowas wie Kindersoldaten drunter, aber 80% von diesen 30 Millionen Sklaven sind Sexsklaven. Sind junge, überwiegend sehr junge Frauen und Mädchen, manche auch Jungs, die aus Drittweltländern auf billige Tricks verfrachtet werden in Schwellenländern oder in reiche westliche Länder, um dort in der Pornoindustrie zu arbeiten oder in der Prostitution zu arbeiten. Das ist eine schockierende Anzahl. Aber genauso schockierend ist es, dass es weltweit etwa 350 Millionen pornografische Internetseiten gibt. jede Sekunde werden 2000 Euro Umsatz gemacht, jede Sekunde 2000 Euro Umsatz von durch Pornografie. Und ein großer Teil derjenigen, die Pornografie konsumieren, sind unter 18. Man weiß ja nicht, das sind alles so Statistiken, die ganz schwer nachzuvollziehen sind, aber es gibt sehr, 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 sehr gut begründete Annahmen, dass das wirklich reale Zahlen sind. Nun ist sowas wie Menschenhandel und Sklaverei, ja, du musst an die tschechische Grenze fahren, in den deutschen Bundesländern oder an die polnische Grenze, von manchen deutschen Bundesländern, geh auf die polnische Seite rüber und du erlebst Menschenhandel live, wo Frauen aus der Ukraine, aus Moldawien, aus Russland irgendwie durch Machenschaften von der russischen Mafia hergezwungen werden, um einen deutschen Markt an Prostitution zu befriedigen. Man spricht von 30 Millionen weltweit. Wir haben jedes Jahr eine Anzahl an Abtreibungen, die unglaublich ist. Wir haben allein in Deutschland einige hunderttausend Abtreibungen pro Jahr. In den USA 1 Million Abtreibungen. Heute erst eine aktuelle Statistik von China. 14 Millionen abgetriebene Babys in China pro Jahr. Wir erleben jedes Jahr einen Massenmord auf weltweiter Ebene, der sich an Zahlen mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust messen kann, wenn man diese ungeborenen Babys als Menschen und als Todesopfer rechnet. Und das tun wir natürlich. Nun, warum erzähle ich euch das alles? Erstmal Zeichen der Zeit erkennen. Ich glaube, es ist okay und es ist berechtigt, wenn wir als Christen das Negative in der Welt anschauen und nicht gleich so sagen, aber gut, dass Gott uns trotzdem liebt und einen guten Plan für uns alle hat. Das hat er natürlich. Aber erstmal ist es negativ, es ist satanisch, es ist diabolisch, was passiert, und es ist nicht einfach genauso wie vor 50 oder vor 100 Jahren. Das Böse nimmt zu. Das Tolle ist, wo immer das Böse zunimmt, nimmt das Gute zu. Wo immer das Dunkle zunimmt, lässt sich Gott einen neuen Gegenplan einfallen. Du kannst es in der Geschichte Israels immer wieder sehen, wenn es richtig dunkel ist, erweckt Gott ein prophetisches Volk, eine prophetische Stimme, eine prophetische Gruppe von Menschen. Und ich will euch heute eine und nachher noch ein paar mehr Personen vorstellen, die das vorleben. Wann immer es dunkel ist, schau mal, und das kann Dunkelheit auf einer Nation oder auf der ganzen Welt sein, wie das, was ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Das kann aber auch Dunkelheit in deiner Situation sein. Wann immer es dunkel ist, besteht für dich als Christ die Chance, die Geschichte zu verändern. Und die Gefahr besteht darin, dass wir so beeindruckt werden vom Dunkel, dass wir sagen, oh, es ist alles so schlimm, jetzt kann man echt nur noch hoffen, dass bald irgendwie Gott reinschlägt und alle vernichtet oder keine Ahnung, oder ich will in Winterschlaf gehen, dass ich das Böse nicht mitkriege. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wo brauchst du Licht? Na, nicht, wenn die Sonne schon scheint. Du brauchst, wenn es noch dunkel ist, Licht. Und ich will euch erstmal eine Person vorstellen, die ich unglaublich gigantisch finde aus der Bibel, und es ist die Hanna. Die Hanna ist die Mutter von Samuel, von der berichtet uns das erste Buch Samuel in den ersten Kapiteln, also Altes Testament. Und was damals der Fall war in Israel, wir haben es mit einer der dunkelsten Epochen in der Geschichte Israels zu tun. Du musst dir vorstellen, es war etwa so. Das ganze Volk des Herrn, das auserwählte Volk Gottes, war weitgehend abgefallen vom Bund. Die hatten alle möglichen Götzen, die sie verehrt haben, und sie waren bedrängt von äußeren Feinden. Nun, Gott hatte seinem Volk verheißen, wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr nur an mich glaubt, dann werde ich euch beschützen und ihr werdet sicher in eurem Land wohnen. Nun, das Problem ist, die Juden haben nicht sicher in ihrem Land gewohnt, weil sie auch nicht fest und ungeteilt beim Herrn geblieben sind. Dann sind ein paar Richter gekommen, so im Buch der Richter kannst du das eben nachlesen, die haben dann mal wieder ein bisschen für Recht und Ordnung geschaffen, aber kaum war ein Richter tot, ist das Gleiche wieder von vorne losgegangen. Dann kannst du sagen, naja, da gab es ja zum Glück wenigstens irgendwie noch Priester und Leviten und Theologen, und jetzt ist das Schlimme, ja, der Eli. Also wenn es jetzt alles fremd chinesische Worte für dich sind, dann kein Problem. Ich versuche die Botschaft so klar zu kriegen, dass du es auch verstehst, wenn du mit diesen Namen jetzt nichts verbindest. Aber da gab es einen Priester, das war der Eli, und der war ganz okay, aber dann ist er alt geworden und der Priester Nachwuchs, seine beiden Söhne Hophni und Phinehas, das waren die Leiter des Kultes. Also sowas wie die Bischöfe, es ist ein blöder Vergleich, sie waren einfach die Zuständigen für den Kult in Israel, im Tempel zu oder zum, im Heiligtum Jahwes zu Shiloh. Und die beiden Priester haben das Opfer des Herrn total entweiht. Das heißt, wir haben es mit einem richtig schlechten Volk zu tun, das eh schon abtrünnig ist und es bedrängt wird von äußeren Feinden. Und die für den Kult zuständig sind, für den Lobpreis, für den Gottesdienst, die machen so Sachen wie, die haben sich am Opfer bereichert. Also haben die Leute finanziell ausgebeutet. Sie haben Frauen sexuell ausgebeutet, die ein Opfer bringen wollten. Und sagen, das gibt's ja nicht. Das ist ja das Allerletzte. Ein Priester macht es. Und genauso war es in dem Fall. Aber jetzt kommt's. Da gab's eine Frau, es ist so toll. In der Bibel kannst du lesen, da war irgend so ein Typ. Der hat irgendwo im Gebirge gewohnt. Und der hatte zwei Frauen. Und eine war unfruchtbar und eine hat Kinder bekommen. Das ist praktisch so eine Beschreibung wie, in einem Land, das abtrünnig ist, das von äußeren Feinden bedroht wird, irgendwo im hintersten Bergland, da irgendwo, wo auch immer du wohnst, da im Allgäu oder im am Bayerischen Wald oder in der Lüneburger Heide, irgendwo in the middle of nowhere, im Sauerland, keine Ahnung, irgendwo auf einem kleinen Hügel steht ein Haus und da wohnt ein Typ, den kein Mensch kennt und der hat zwei Frauen. Und eine Frau, die hat Kinder und die andere nicht. Also eine Frau ohne Kinder ist in alttestamentlichen Zeiten absolut unbedeutend. Also du bist eine unbedeutende Frau von einem unbedeutenden Mann in einer unbedeutenden Stadt inmitten eines Volkes, dem es einfach total schlecht geht. Das ist so etwa die schlechteste Ausgangslage, die du dir vorstellen kannst. Jetzt passiert das Unglaubliche. Und zwar, die Hannah, die ist so bedrückt über die Tatsache, dass sie keine Kinder hat, weil, weißt du, es kommt noch dazu, dass die, also ihre Nebenfrau, ihre, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt die andere Frau von ihrem Mann, Elkana, die hat Kinder. Und die verspottet sie immer, weil, naja, die andere hat halt keine Kinder. Jetzt stell dir vor, du bist im hintersten Sauerland und bist hast nichts zu sagen, hast keine Kinder und wirst sogar noch von anderen verspottet. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz schlechte Ausgangsbedingung. Aber jetzt wird beschrieben, was die Hannah macht, als sie beim Heiligtum zu Shiloh ist. Sie gibt sich nicht damit zufrieden, dass sie einfach in dieser miserablen Situation ist, sondern sie geht in den Tempel und fängt an, ihr Herz vor Gott auszuschütten. Und das macht sie auf eine Art und Weise, die ungewöhnlich und extravagant ist. Ich weiß nicht, wie es damals üblich war zu beten, aber sie steht da und sie betet einfach. Und sie betet so inbrünstig, allerdings still. Sie bewegt nur ihre Lippen, betet aber sonst still. Sie betet aber so inbrünstig, dass der Priester Eli meint, sie sei betrunken. Und dann geht sie hin und macht ihn blöd an und sagt, hey, geh, schlaf deinen Weinrausch woanders aus. Und dann sagt sie, nein, hey, ich bin eine Frau, die ihr Herz vor dem Herrn ausschüttet. Und dann sagt er, okay, passt schon, der Herr wird dir geben, worum du gebeten hast. Und die Hannah geht zurück und dann heißt es, dass ihr Angesicht nicht mehr betrübt war, sondern sie war heiter und hat wieder gegessen. Was ist passiert? Das sind so biblische Geschichten, man ist geneigt, da schnell drüber zu lesen, aber was ist passiert? Das ist eine Frau, die inmitten einer wirklich schlechten Situation nicht stehen bleibt, im Selbstmitleid, nicht stehen bleibt in, oh je, es ist ja alles so tragisch, sondern ihr Herz dem Herrn ausschüttet. Und zwar nicht in so einer Standardweise, ja, lieber Gott, du weißt eh, es ist so schlecht, jetzt bitte hilf mir, Amen. Sondern sie schüttet ihr Herz so leidenschaftlich aus, dass ihre Zeitgenossen sagen, hey, wow, ich wusste gar nicht, dass man so beten kann. Selbst der Priester kommt und sagt, diese Art von Gebet ist mir unbekannt. Das sieht aus wie betrunken, aber es ist echte Leidenschaft und ich kann gar nicht damit umgehen. Aber was passiert ist, dass Gott diese Frau erhört und sie wird Mutter. Sie ist unfruchtbar vorher, aber dann wird sie Mutter. Aber jetzt kommt's, sie wird nicht nur Mutter von irgendwem, sondern sie wird Mutter von Samuel. Und Samuel ist ein Richter, er ist ein Prophet. Und er ist derjenige, der König Saul und später auch König David salbt. Was war das Problem, das Israel hatte? Das Problem war, es ist nicht umgekehrt, es hat nicht an Gott allein geglaubt. und es war bedrängt von äußeren Feinden. Was Samuel gemacht hat, er hat einen König gesalbt, nämlich König David, der seinem Volk Frieden und Sicherheit vor den Feinden ringsum gebracht hat und den Jahwe-Kult, den Kult, dass nur ein Gott verehrt wird, in Jerusalem fest installiert hat. Und wie ihr wisst, sind aus David alle weiteren Könige hervorgegangen, alle Könige Israels, und aus Davids Geschlecht ist auch Jesus hervorgegangen. Jetzt, Moment, nochmal zurückgespielt. Wir befinden uns an den hintersten Hügeln vom Westerwald oder von, keine Ahnung, irgendwo, wo nichts ist. Entschuldigung, wenn du aus dem Westerwald kommst und du findest, da ist schon was. Auf jeden Fall, wir sind irgendwo in the middle of nowhere, in einem Land, dem es schlecht geht, und du bist die Frau, die unfruchtbar ist. Das heißt, du kannst sagen, wenn es irgendjemanden gibt, der die Weltgeschichte sicherlich nicht verändern kann, dann die arme kleine Hanna. Und die Wahrheit ist, die arme kleine Hanna erkennt eine Sache, und zwar, hey, ich bin eine Tochter Israels. Ich kann im Tempel des Herrn, ich kann im Heiligtum zu Gott sprechen und er wird mich erhören. Und das Erstaunliche ist, dass sie nicht bei ihrer Klage stehen bleibt, sondern in Lobpreis reingeht. Lies mal das Lobpreislied der Hanna. Als sie schwanger wird, als sie ein Kind bekommt, fängt sie an, einen Lobpreis auszusprechen. Jetzt kannst du sagen, hey, sie hat doch nur jetzt ein Baby bekommen, vorher hat sie keins bekommen, toll. Aber les mal durch im ersten Buch Samuel, in den ersten Kapiteln, ihr Loblied, das Loblied der Hanna. Das ist übrigens das Vorbild für das berühmte Magnificat, das Loblied der Maria, als sie schwanger geworden ist. In diesem Loblied spricht die Hanna prophetisch aus, dass Gott gerade dabei ist, ein Königtum herzustellen. Warte mal, Moment, lass es uns anschauen. Loblied der Hanna in Kapitel 2 vom ersten Buch Samuel, sagt sie, mein Herz ist voll Freude über den Herrn, große Kraft gibt mir der Herr. Und so weiter. Und dann sagt er, der Herr macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf und so weiter. Und dann sagt er, den Schwachen hebt er empor aus dem Staub, er hält Gericht bis an die Grenzen der Erde, er gibt seinem König Macht und erhöht die Kraft seines Gesalbten. Denkst du, hey, Moment, wo hat sie das abgeschrieben? Es geht doch eigentlich jetzt nur darum, dass sie ein Kind bekommen hat. Schau mal, das Unglaubliche ist, die Hanna nimmt den kleinen Durchbruch, den sie bekommen hat, nämlich ein Kind, wo sie vorher kein Kind hatte, den kleinen Durchbruch nimmt sie zum Anlass für extravaganten Lobpreis, für prophetischen Lobpreis, der weit über das hinausgeht, was sie schon sieht. Schau mal, sie wird schwanger und sie sagt, hey, Gott ist gerade dabei, ein Königtum aufzurichten. Und er stellt sein Volk wieder her. Und sie preist Gott für Dinge, die er noch gar nicht getan hat. Okay, worauf will ich raus in dem Ganzen? Ich will auf ein geistliches Grundprinzip raus, und zwar, es gibt kleine Durchbrüche, die große Effekte haben können. Die Hanna hat einfach nur in ihrer kleinen Misere nicht auf die Klage und auf das Selbstmitleid gebaut, sondern sie hat dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet. Und jetzt kommt's, als sie den ersten Durchbruch hatte, den ersten Durchbruch, nämlich einfach Kind bekommen, schwingt sie sich auf zu Lobpreis und sagt, Herr, ich bleib nicht dabei stehen bei dem kleinen Durchbruch, sondern ich nehme das als eine Verheißung, dass du ganz Israel erretten wirst. Dass du einen König einsetzen wirst über Israel. Die kleine arme Hanna vom hintersten Bergwald, den keiner kannte, von einem unbekannten Mann, die Zweitfrau, die keine Kinder hatte, inmitten einer abtrünnigen Nation. Sie kann die Geschichte verändern. Und auch du kannst Geschichte verändern. Aber was ist das Prinzip dahinter? Die Hanna hat ich bringe jetzt ein neudeutsches Wort, ja. Sie hat ein Level von Durchbruch erlebt. Level von Durchbruch bedeutet, sie hat was Kleines gesehen, was Gott getan hat, nämlich sie bekommt ein Kind. Aber sie nimmt das Kleine als Angeld von was viel Größerem. Was meine ich damit? Schau, es gibt irgendwas in deinem Leben, was Gott schon getan hat. Und es gibt wahrscheinlich 100 andere Sachen, die er noch nicht getan hat. Konkret. Du hast irgendwann mal gebetet, dass du einen guten Arbeitsplatz bekommst. Und im Nachhinein musst du sagen, mein Arbeitsplatz ist echt gut. Aber dann hast du auch gebetet, dass da irgendjemand geheilt wird oder dass du einen Partner findest. Und all das ist nun nicht eingetreten. Oder du warst mal krank und hast gebetet und dann ging es dir besser. Aber ein andermal warst du krank, hast gebetet und hat nichts gebracht. Oder du hast so viel Segen erlebt in irgendeinem Gebetskreis, in dem du gehst. Und Gott hat dir viele Gebete erhört, weil du gebeten hast, dass du christliche Freunde bekommst. Aber du betest schon ganz lang um die Bekehrung von deinem Ehepartner und da tut sich nichts. Erstmal, es ist normal, wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist normal, dass wir in gewissen Bereichen unseres Lebens Durchbrüche sehen. Also Durchbruch bedeutet in meinem Jargon, dass du echt siehst, dass Gott was getan hat. Okay? Es ist normal, dass wir in manchen Bereichen das sehen, in anderen aber nicht. Jetzt ist aber die Frage, was machst du mit diesen kleinen Durchbrüchen, die du hast, inmitten von vielen anderen, die du noch nicht hast? Und was Hannah uns lehrt ist, wenn ich die kleinen Durchbrüche, die ich schon habe, zum Anlass nehme, Gott für große Dinge zu preisen, dann begebe ich mich in die Position für einen größeren Durchbruch. Hannah preist Gott, nachdem sie ein Kind bekommen hat, preist sie ihn letztendlich dafür, dass Gott dem Königtum Israels Bestand verleiht. Es gibt zu dem Zeitpunkt noch gar kein Königtum. Und genau dadurch bringt sie sich in eine Position, dass das wirklich passiert. Denn ihr Sohn, was sie noch nicht weiß, ihr Sohn Samuel wird wirklich derjenige sein, der Könige einsetzt und der den idealen König einsetzen wird, nämlich David. Ein kleiner Durchbruch kann große Effekte haben. Schau mal, ich werde über Fürbitte sprechen, diesmal und das nächste Mal. Und es ist eigenartig, aber ich glaube, wenn wir manchmal sehen würden, was in der geistlichen Welt passiert, wären wir unglaublich ermutigt, mehr zu beten. Gebet nicht aus Zwang, nicht aus Druck. Es gibt eine Chaos-Theorie, das ist natürlich ein bisschen abgefahrene physikalische Theorie, aber die sagt, es könnte theoretisch möglich sein, dass der Schlag des Flügels eines Schmetterlings einen Orkan auslöst. Also die Theorie ist, es kann sein, dass ganz kleine Ursachen ganz große Wirkungen haben. Ich weiß nicht, ob das in der Chaos-Theorie und ob das mit den Orkanen stimmt, aber ich weiß, dass es in der geistlichen Welt stimmt. Es gibt kleine Dinge, die ganz massiv große Auswirkungen haben. Es gibt kleine Dinge wie das Gebet von einer unfruchtbaren Frau, das große Auswirkungen hat. Was gigantisch ist an Hannah ist, wir sehen viel über die Bedeutung des Lobpreises. Hannah ist, wie schon gesagt, in einer Atmosphäre und in einer Umgebung, in der eigentlich alles denkbar schlecht läuft. Aber indem Hannah anfängt, Lobpreis zu machen und nicht zu klagen. Also sie macht Lobpreis, sie vertraut Gott ihre Sorgen an, sie schüttet ihr Herz aus und sie preist ihn sofort, sie irgendwas von ihm sieht. Indem sie Lobpreis macht, verändert sie die Atmosphäre ihres Landes und verändert sie letztendlich die Geschichte ihres Landes. Schau, jedes Mal, wo ich über das Unglück in meinem eigenen Leben oder das Unglück in meinem Land oder das Unglück in meiner Familie oder an meinem Arbeitsplatz klage, halte ich mich von einem potenziellen Durchbruch ab. Denn der Lobpreis inmitten dieser bescheuerten Lage würde mich in eine Situation des Durchbruchs bringen. Klassisches Beispiel sind die altbekannten Paulus und Silas im Gefängnis. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus und Silas im Gefängnis sind, nachdem sie ausgepeitscht worden sind. Ausgepeitscht zu werden ist nicht schön. Nach dem Auspeitschen nicht ins Krankenhaus zu dürfen, sondern in ein Gefängnis, wo es hart ist, wo es heiß ist, wo es Ungeziefer gibt, noch dazu deine Füße in einem Block gesperrt sind, noch dazu mitten in der Nacht. Paulus und Silas sind in genau der Situation und sie fangen an, Lobpreis zu machen. Und indem sie Lobpreis machen, positionieren sie sich in eine Lage, dass Gott ihnen einen Durchbruch schenkt. Und auf einmal, bupp, geht das Gefängnis aus und sie gehen raus. Was wir haben in Deutschland, ist wirklich eine massive Decke von Pessimismus. Wir haben eine geistige Atmosphäre, die geschwängert ist von negativen Nachrichten. Ich meine, wenn du noch nicht depressiv bist, dann abonnier einfach eine Zeitung, dann wirst du's. Oder sieh fern. Wir bekommen schlechte Nachrichten von wirklich fast alle Nachrichten, die kommen, sind schlechte Nachrichten. Und es ist okay, Nachrichten anzuschauen und man soll auch einen Blick für die Realität haben. Aber wenn du bei dem, was ich einführend gesagt habe, ja, auch mit Abtreibungen und dem ganzen Schlimmen, wenn du da stehen bleibst, hat das Dunkel Einfluss auf dich, aber nicht du Einfluss aufs Dunkle. Schau, und wenn du in einem dunklen Raum bist und du schaltest das Licht an, dann ist es ja nicht so, dass das Licht auf einmal ausgeht, weil es sagt, hey, da ist es so dunkel, da kann ich gar nicht leuchten. Die Dunkelheit, die verschluckt mein kleines Licht. Nee, es ist nicht so. Wenn ein Licht da ist, dann ist das Dunkel weg. Und Jesus sagt nicht, ihr seid die Dunkelheit der Welt, wenn das Licht kommt, dann müsst ihr leider abhauen, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn es um euch herum dunkel ist, kein Problem. Ihr seid das Licht der Welt. Du kannst deine Umgebung verändern. Du kannst die Geschichte umschreiben. Ich will euch das nächste Mal konkreter noch sagen, wie das aussieht und welche Wirkungen das hat. Aber die ersten zwei Prinzipien, die ich euch heute beibringen wollte, war erstens, es gibt kleine Durchbrüche, die große Effekte bringen können. Du kannst in deinem kleinen verborgenen Leben, auch wenn du krank bist und im Bett liegst, auch wenn du alt bist und nicht mehr aus dem Haus gehen kannst, auch wenn du noch zu jung bist, um groß Einfluss zu nehmen, du kannst durch dein Gebet massive Auswirkungen auf die ganze Geschichte deines Landes oder zumindest auf deine unmittelbare Umgebung und deine Stadt nehmen. Und es ist wichtig, dass du diese Würde kennst, denn sonst machst du es nicht. Das ist die erste Aussage. Kleine Durchbrüche können große Effekte haben. Und das zweite Prinzip, das wir angeschaut haben heute, war, Lobpreis verändert die Atmosphäre. Wenn immer dunkel um dich rum ist, kann es entweder eine Einladung für dich sein, zu einer Nabelschau und zu einer Selbstmitleidsparty dich einzuladen und, deine Wunden zu lecken und zu klagen. Oder du kannst das als eine Startbahn für Lobpreis nehmen. Nun ist es nicht unbedingt leicht, aber das ist das Prinzip, das Hannah uns vorlebt. Selbst einen kleinen Durchbruch und hey, du hast irgendwelche Durchbrüche, du hast irgendwelche Punkte in deinem Leben, die gut sind, du hast irgendwelche Punkte in deinem Leben, in denen Gott was getan hat, du kannst genau die zum Anlass nehmen, Gott zu preisen, kannst sagen, okay Gott, ich habe zwar nur in diesem kleinen Bereich was gesehen, in vielen anderen Bereichen nicht, aber ich konzentriere mich nicht auf das, was du nicht getan hast, sondern auf das, was du getan hast. Das ist meine letzte Bemerkung für heute, aber da werde ich leidenschaftlich an dem Punkt. Oh, wie viele Leute gibt es, die Tag und Nacht meditieren, was Gott alles nicht getan hat. All die Kranken, die er nicht geheilt hat. All die armen Leute, die er nicht satt gemacht hat. Die Schrift geht einen anderen Weg. Sie verkündet das, was er getan hat. Wo ist der Unterschied? Wenn du Glauben bekommst für das, was er getan hat, dann bekommst du nach und nach auch Glauben für das, was er noch nicht getan hat und du siehst eine Veränderung. Ich werde wirklich wütend. Immer wieder habe ich Diskussionen mit Leuten, die mich versuchen wollen zu überzeugen, dass Jesus nicht alle Kranken geheilt hat. Ne, die einzige Wahrheit ist, Jesus hat jeden Kranken geheilt im Neuen Testament, der zu ihm gekommen ist. Jeder, der Heilung wollte, hat Heilung bekommen. Jeder. Jesus hat zu keinem einzigen gesagt, ne, heute ist kein guter Tag oder da musst du zu dem anderen gehen, der hat mehr Heilungssalbung oder nee, für dich ist es besser, wenn du dein Leiden und dein Kreuz in Demut erträgst. Er hat es zu keinem gesagt, er hat die Leute geheilt. Und dann kommen früher oder später, kommen die Leute mit dem Teich von Bethesda. Sie sagen, schau mal, da hat Jesus doch nur einen geheilt. Und so viele nicht. Ist es nicht interessant? Die Bibel berichtet uns nicht, dass Jesus viele nicht geheilt hat. Sie berichtet uns, dass Jesus den einen geheilt hat. Wenn wir eine heutige Zeitung hätten, dann wäre die Überschrift, Jesus heilt 52 Leute nicht. Ja, aber die Geschichte, wie die Bibel sie erzählt, und das ist die entscheidende Perspektive, ist, Jesus heilt diesen Mann. Und die Story dahinter ist natürlich nicht, die Bedeutung ist natürlich nicht, dass Gott 50 Leute nicht heilen will, sondern Gott zeigt exemplarisch, in Jesus, wie ihr mit Menschen umgeht. Er zeigt es natürlich immer nur an einem Menschen zugleich. Er zeigt, so geht Gott mit dir um. Und die Botschaft dieses Textes ist nicht, die allermeisten will Gott nicht heilen, sondern die Botschaft ist, Gott sieht den Einzelnen und er heilt ihn. Zurück aus der großen Theologie in deinen eigenen Alltag. Wenn du anfängst zu meditieren und zu betrachten, was Gott alles nicht in deinem Leben getan hat, was er dir alles nicht geschenkt hat, dann bereitest du ein tolles Beet in deinem Herzen für neue Freunde namens Eifersucht, namens Zweifel, neue Freunde namens Anklage Gottes. Und wenn du die unbedingt willst, dann meditiere über das, was Gott nicht getan hat in deinem Leben. Wenn du dagegen anfängst zu meditieren, dir ins Gedächtnis zu rufen, was Gott getan hat, wo er gut war, wo er treu war, wo er dir geholfen hat, dann wirst du glücklicher, aber das ist nur rein menschlich, das ist noch rein positives Denken, das ist aber noch nicht alles. Du wirst glücklicher, aber du bereitest dein Herz für größeren Glauben. Dein Glaube wächst und damit wächst auch deine Bereitschaft und deine Fähigkeit, mehr und weitere Durchbrüche zu sehen, genauso wie Hannah. Und ich will kurz für euch beten und dann machen wir Schluss. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, ich bitte dich um neue Zuversicht, im Lobpreis neue Zuversicht wirklich zu vertrauen. Erstens. Und zweitens bitte ich, Herr, dass du einen Geist und eine Tendenz der Entmutigung eindämmst, sondern dass jeder, der das jetzt hier hört, in egal wie unangenehmen, widrigen Umständen er gerade ist, das nicht zum Vorwand nimmt, sich selber leid zu tun, sondern zum Anlass nimmt, Lobpreis zu machen, zum Anlass, Glaube für Großes zu haben, ihr Herz vor Gott auszuschütten. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.